als Jesus anhob, dieses Gleichnis zu erzählen von sogenannten vierfachen Ackerfeld, hat er eine riesige Menschenmenge vor sich. Das kann man jetzt heute nicht sagen hier im Gottesdienst, aber ich bin gewarnt. Nicht, weil sich viele abgemeldet haben bei mir persönlich, sondern weil ich aus 40 Jahren Erfahrung weiß, der Juni ist der Monat, wo die Gemeinde am schlechtesten besucht ist. Es ist einfach zu viel los. Familienfeste, Ferien und, und. Aber schön, dass du da bist. Und ich wünsche mir, dass Jesus uns einfach heute begegnet in seiner Kraft, in seiner Frische, mit seinem Leben, das ihn auszeichnet. Ja, als Jesus anhob, um dieses Gleichnis zu erzählen, sagt das Matthäusevangelium Kapitel 13, ging er aus dem Haus. Das heißt, das hat sich dann offenbar in Kapernaum abgespielt, im Haus von Petrus, wo Jesus oft auch zu Hause war, bei der Schwiegermutter. So in Kapernaum am See, wird ausdrücklich erwähnt, es war am See, also See Genezareth. Und es war eine riesige Menge, so dass Jesus nicht am Land stehen konnte, wurde offenbar bedrängt, vielleicht aus akustischer Überlegung, stieg er in ein Boot. Also wir müssen uns das vorstellen, als er dieses Gleichnis erzählte, war in einem Boot, saß dort, das war so üblich, dass der Lehrer, der Rabbi gesessen ist und die Leute, wird auch gesagt, standen am Ufer. Die mussten stehen. Und so ist die Szene. Und dann hob Jesus an. Lukas 8, Abvers 4. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Seemann aus zu sehen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Anderes fiel auf den Fels und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Anderes fiel mitten unter die Dornen und die Dornen gingen auf und erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Land und es ging auf und trug hundertfache Frucht. Da sagte er und rief: Wer Ohren hat, der höre. Punkt. So ließ Jesus sie einfach stehen, diese Leute. Da gab es keine Auslegung dazu, sondern einfach dieses Bild, das die Leute ja sehr gut kannten, aus ihrem Alltag, von diesem Ackerfeld, da war nicht so getrennt wie heute, der gute Acker und dann die Straße und dann alles so separiert, sondern das war ein bisschen durcheinander. Und so war das den Leuten klar, da wird gesät und nicht überall ist da die optimale Bedingung. Und das erzählt Jesus, die Leute haben das sofort verinnerlicht, wussten, ah ja, genau so ist es. Aber sie wussten auch, Jesus hat uns nicht eine Landwirtschaftslektion erteilt. Er will damit etwas sagen, seine Botschaft vermitteln. Aber was will er damit sagen? Ich kann mir vorstellen, die Leute haben die Köpfe zusammengestreckt, gesprochen darüber, was bedeutet das? Und die merken, das hat etwas mit unserem Leben zu tun. Irgendwo finden wir uns wohl in einem dieser Felder, dieser Böden, dass da der Same aufgeht oder nicht aufgeht. Und erst später, Jesus hat das den Jüngern erklärt, dieses Gleichnis, das werden wir jetzt sehen, wir haben die Auslegung. Und als dann die Evangelium veröffentlicht wurden, war es allen zugänglich. Das hat Jesus mit diesen Worten gemeint. Aber zuerst einmal, was mich schon bewegt hat, ist, es kam eine riesige Menschenmenge zu Jesus. Und das ist ja nicht das erste Mal. Das finden wir in den Evangelium immer wieder, so gerade am Anfang seines Dienstes. Jesus hat die Menschen angezogen. Und ich habe mich gefragt, was ist das Geheimnis dieser Anziehungskraft? Ich bin auf drei Punkte gekommen. Sie merkten, Jesus liebt uns. Da geht eine Liebe aus. Seine Worte kamen nicht einfach von oben herunter, sondern seine Liebe. Da denke ich an eine Stelle, als er die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das drückt ein bisschen aus, diese Jesus, das Erbarmen, die Liebe zu Menschen. Das spürten die Menschen. Das Zweite, er begegnete ihren Bedürfnissen. Was brauchen diese Menschen? Und auf diese Bedürfnisse ging er ein. Sie merkte, die brauchen nicht nur Essen, das auch, aber da ist auch ein inneres Bedürfnis. Und er ging auf diese Bedürfnisse ein. Und dann, er lehrte ganz praktisch und auf eine interessante Weise. Das ist spannend. Die Leute verstanden ihn. Das war interessant, ihm zuzuhören. Und ich habe mir gedacht, das sollte eigentlich auch das Kennzeichen unserer Gemeinde sein. Die Liebe zu Menschen, dass wir auf ihre Bedürfnisse eingehen und dass wir die Botschaft Gottes klar und verständlich verkündigen. Und ich glaube, so kann man Menschen erreichen. Nun, Jesus hält hier den Menschen den Spiegel vor die Augen. In Matthäus und Markus, diesen beiden Evangelien, wird das Herz erwähnt. Da geht es um das Herz, also um unser Innerstes, das, was uns als Person ausmacht, unsere Persönlichkeit. Er spricht das Herz an, hält den Spiegel vor Augen, aber ich finde es so spannend, nicht auf eine verletzende Art und Weise. Also wenn man jetzt den Text so noch einmal in Erinnerung hat, wie er das einfach erzählt von diesem Acker und so, und dann merkt man, Jesus spricht sehr klar. Also das werden wir das nächste Mal, da ist es dann noch auffühlender, aber er hat nicht verletzt. Man konnte ihm das irgendwie nicht übel nehmen, oder? Es war so weise formuliert, so klar, auf eine gute Art und Weise. Und das fasziniert mich bei Jesus. Und deshalb liebe ich auch diese Gleichnisse, gerade auch dieses Gleichnis hier. Und ich bin froh, dass Jesus kein PowerPoint und kein Beamer hatte. Sonst hätte Jesus das so gemacht. Er hätte das so aufgezeichnet oder das erste Feld, da geht nichts, wächst nichts. Das zweite Feld, schnell in die Höhe und dann geht es doch nicht wieder. Drittes Feld, langsamer Wachstum, über Jahrzehnte kann das gehen, wirklich sieht gut aus und dann verdirbt doch alles. Und dann das vierte Feld, das ist das, was eigentlich Jesus möchte. Er möchte uns dazu bewegen, dass der Same aufgeht. Und ich bin froh, dass Jesus eben nicht diese Grafik aufgezeigt hat, sondern dieses Bild, weil das einfach, es ist wärmer, es ist schöner. Wie hier dieses Schnitzbild, das wurde uns zur Hochzeit geschenkt vor 44 Jahren. Ein alter Mann, 84 Jahre alt, kam auf uns zu und hat gesagt, er möchte uns etwas schnitzen zur Hochzeit. Familienwappen. Und dann sagte ich, ah, vielleicht auch das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und das hat uns dann sofort angesprochen und da ist eine Geschichte dahinter. Dieser Mann hatte eine gläubige Frau. Und die hat Jahrzehnte für ihn gebetet. Dann ist sie gestorben, auch im Alter. Und er war jetzt 84. Und dann kam er mit 84 Jahren zum lebendigen Glauben. Ich habe ihn dann noch betreut, deshalb die Beziehung. Deshalb schaut da auch eine Person in diesem Bild raus, wo der Same einfach nicht aufging. Ein ganzes Leben lang. Und erst am Schluss hat er sein Herz geöffnet und es ging auf. Auch ein bisschen Geduld, Ausdauer spricht auch davon. Das ist bei der Saat ganz grundsätzlich. Saat wächst nie einfach zack. Es ist immer ein längerer Prozess, der da stattfindet. Das ist schon mal eine Grundbotschaft. Aber heute konzentrieren wir uns jetzt auf das zweite Feld, das Jesus erwähnt, das mit dem steinigen Boden oder dem Felsenboden und der nicht tiefen Erdschicht. Und Jesus sagt da, die Menschen, die dem felsigen Boden entsprechen, hören das Wort, nehmen es freudig auf, aber sie haben keine Feuchtigkeit. Eine Zeit lang glauben sie doch, wenn eine Zeit der Prüfung oder Versuchung, kann man auch übersetzen, kommt, wenden sie sich wieder ab. Also ein guter Start, Sie kommen zum Glauben, das Wort Gottes hat in ihren Herzen Frucht getragen. Und da denke ich, wir sind schon privilegiert. Wenn Jesus hier vom Samen spricht, Tobias hat das ausgeführt letzten Sonntag, der Same ist das Wort Gottes. Und das ist etwas ganz Spezielles. Same ist immer etwas ganz Wertvolles. Nur durch einen Samen kann etwas wachsen. Man kann ein wunderschönes Feld haben. Man kann das bearbeiten, feiner geht es nicht mehr. Man kann da düngen und wässern und was. Wenn der Same fehlt, fehlt das absolut Entscheidende. Da wird keine Nahrung wachsen. Das bleibt leer, höchstens das Unkraut kommt. Und so denke ich, ist es ein Riesengeschenk, dass Gott uns sein Wort anvertraut hat. Ich kann das nicht genug betonen. Ich sage es immer wieder, ich liebe die Bibel. Hier spricht Gott zu uns. Hier kommt ein Same in unser Leben, der etwas Gutes bewirken will. Etwas ganz Schönes, Bleibendes zur Entfaltung bringt. Und deshalb ist es so tragisch, dass hier im ersten Bild, wenn wir zurückkehren, das erste Feld, wo gar nicht wächst, Jesus in der Auslegung sagt, da kam der Teufel und hat das weggeraubt. Und dann sagt er etwas wirklich sehr kurz, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Also geht es nicht, ja, wenn du diesen Samen Raum gibst, dann bist du ein bisschen besserer Mensch. Nicht schlecht, oder? Sondern da fehlt das absolut Entscheidende. Gerettet für eine ganze Ewigkeit, wenn wir diesen Samenraum geben. Und ich sage, wir sind einfach Privilegierte, dass Gott uns diesen Samen gibt. Anvertraut, der Seemann, das ist die Gemeinde, das sind die einzelnen Christen. Jesus ist nicht mehr hier präsent in dem Sinn, dass er selber das Evangelium verkündigt. Das hat er eindeutig uns beauftragt. Wir sind die Sehenden. Und wir dürfen das Wort selber in uns wirken lassen und dürfen es für andere weitergeben. Aber jetzt hier in diesem Text, hier in diesem Bild, die Leute können das gut nachvollziehen, das wächst wunderbar und dann plötzlich verdorrt es. Kommt ja so nach der Regenzeit, kommt die Dürrezeit, die Trockenheit. Und in dieser Trockenzeit sieht man dann sofort, ob eine Pflanze wirklich Nahrung holen kann oder eben nicht. Und hier, dieser Fels hat das verhindert und sie ist verdorrt. Die Leute kannten das als Erfahrung und wussten, da gibt es einfach ein Problem. Diese Pflanze, das war der richtige Same, es liegt nicht am Samen. Der gekeimt, der ist aufgegangen, aber er fand keine Nahrung. Lukas schreibt hier keine Feuchtigkeit. Die anderen Evangelisten sagen, die Wurzel konnte nicht in die Tiefe wachsen, also so ergänzend. Und die Auslegung dann, sie glauben eine Zeit lang, aber wenn dann hier übersetzt Schwierigkeiten kommen, Prüfungen, Versuchungen, wenden sie sich wieder ab. Das Ziel Gottes ist, dass wir Frucht bringen. Und da lässt Gott einfach ein bestimmtes Maß an Schwierigkeiten, Herausforderungen in unserem Leben zu. Das braucht, damit wir reifen, damit wir gereinigt werden. Und Jesus mutet uns das zu. Ich bin immer wieder erstaunt über eine Stelle in der Bibel, und zwar in der Apostelgeschichte, da hat Paulus auf der ersten Reise einige Gemeinden gegründet. Ikonien, Lystra, Derbe, Antiochia in der heutigen Türkei. Junge Christen aus meist heidnischem Hintergrund, nicht nur, aber die waren einfach so jetzt frisch im Glauben. Und dann kommt Paulus zurück, auf seiner Reise hat er sie noch einmal besucht und dann sagt er ihnen diese Worte hier. Sie stärkten, also Paulus und sein Team, erstärkten und ermutigten die Gläubigen im Glauben festzuhalten und erklärte ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Denke ich, oh Paulus, das wird schwierig. Ist dir bewusst, die sind noch nicht wirklich verwurzelt, die sind in einem relativ schwierigen Umfeld mit viel Widerstand. Sie haben jetzt Jesus gefunden, aber die Leute fragen, aber Jesus, was soll das, was ist das? Also, und du sprichst von Bedrängnissen, man kommt nur mit Bedrängnissen in das Reich Gottes, das gehört einfach dazu. Jesus mutet uns das zu. Das können wir nicht auf die Seite schieben. Es ist einfach so. Ich zitiere hier einmal Rick Warren, der hat eine große Gemeinde in den USA geleitet, ist jetzt pensioniert und er sagt über dieses Thema, damit wir uns auf dieser Erde nicht so sehr zu Hause fühlen, lässt Gott ein gewisses Maß an Unzufriedenheit und Enttäuschungen zu. Manchmal denke ich, ich möchte gerade Junggläubige bewahren von allen Schwierigkeiten, oder? Also, sie irgendwie schützen, ja nicht und so. Und ja, nein, es gehört dazu. Wir sind auf dieser Erde nicht hundertprozentig zufrieden. Oder ist jemand von euch absolut hundertprozentig zufrieden? Mit seinem Ehepartner, mit seinen Kindern, mit der Arbeit, mit der Gesundheit, mit der Höhe der AHV. Nicht hundertprozentig zufrieden, weil wir das auch gar nicht sein sollen. Die Erde ist nicht unser endgültig Zuhause. Wir wurden für etwas Besseres geschaffen. Unsere Zeit auf dieser Erde ist nicht die ganze Geschichte. Also Gott lässt das zu, diese Schwierigkeiten, die sind hier breit gefasst. In unserem Text mit Prüfung. In der Bibel steht, dass diese Begriffe Versuchung, Bewährungsprobe, Reinigung und Prüfung über 200 Mal. Das Ziel Gottes ist, dass Frucht entsteht. Und das geschieht auch durch Prüfung, durch Schwierigkeiten. Da reifen wir. Da wachsen wir in die Tiefe. Das gehört einfach dazu. Nur wenn es uns nur gut geht, funktioniert das nicht hier auf dieser Erde. Aber hier ist die Gefahr, dass sich Menschen wieder abwenden und sagen, oh, mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber das, nein, das geht jetzt gar nicht. Und sie wenden sich, und Jesus zeigt das hier ganz realistisch auf, es gibt diese Menschen, die dann nicht in der Tiefe verwurzelt sind. Ich komme noch darauf, was das bedeutet. Die wenden sich wieder ab. Manchmal lese ich das Gleichnis und denke, ja genau, so ist es. So ist es. Diese vier Gruppen von Menschen gibt es. Ich möchte sie nicht prozentual einteilen. Aber ich glaube, Jesus hat das nicht nur gesagt, einfach um die Realität aufzuzeigen. Findet euch damit ab, sondern ich glaube, das Gleichnis ist an uns gerichtet, um uns zu finden und zu sagen, das passt mir nicht, dass ich so einen Boden in meinem Herzen habe. Das möchte ich ändern. Und ich glaube, das ist das Ziel von Jesus, dass er eine Veränderung herbeiführen will und nicht einfach, dass ich sage, ja, bei mir ist es halt so. Nein, da schlägt das Herz Jesu viel zu fest für mich. Und jetzt möchte ich diesen Text aus dem Lukas-Evangelium noch ergänzen. Wir gehen noch eine Stufe weiter. Und zwar Matthäus und Markus, die das Gleichnis auch wiedergeben. Und sie ergänzen es hier an dieser Stelle. Und zwar beide gleich. Es macht so spannend, diese drei Berichte miteinander zu vergleichen. Da findet man plötzlich Details, stolpert darüber, warum steht dieser Begriff hier, aber da steht er nicht. Und wenn man dann zusammensetzt, findet man ein ganzes Bild. Matthäus, auch Markus schreiben, Matthäus 13, 21. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Daher Luther-Übersetzung im Ohr, wetterwendisch oder so, richtet sein Fähnlein nach dem Wind. Mensch des Augenblicks. Und jetzt kommen zwei neue Begriffe. Trübsal oder Verfolgung um des Wortes willen nimmt er sogleich Anstoß. Das Wort, ich bin dann über das Wort Anstoß gestolpert. Jetzt wird es ein bisschen, ja, schauen wir ganz genau hin, was hier steht, oder? Anstoß, Skandalum, also Skandal, das Wort wird ihm zum Ärgernis. Und das müssen wir schon noch etwas betrachten. Zuerst einmal werden hier neue Begriffe eingeführt, da geht es wirklich zur Sache. Verfolgung, wirklich auch physisch verfolgt werden um Jesu willen. Und das zeichnet die Geschichte der Gemeinde Jesu aus. Die erste Generation hat es erlebt und dann immer und immer wieder in der ganzen Gemeindegeschichte bis heute und auch heute aktuell werden Christen physisch verfolgt, weil sie Jesus nachfolgen. Also, und da bleiben viele treu. Einige nicht, aber viele bleiben treu. Jesus mutet das zu, hier wird davon gesprochen. Es kommt dann der zweite Begriff, Trübsal, das sind einfach schwierige Lebensumstände, eben die, ja, das, was uns nicht passt. Wir denken, das möchte ich ändern. Es kann eine Krankheit sein, das kann ein behindertes Kind sein, das uns anvertraut ist und so weiter. Also einfach dieses, es ist schon schwierig, oder? Es ist schwierig. Und dann bin ich stehen geblieben bei diesem Begriff, warum geben sie auf? Sie nehmen Anstoß. Und zwar am Wort. Das Wort wird ihnen zum Skandal. Und das kann man jetzt in zwei Richtungen ausdeutschen, auslegen. Zu einem, dass das Wort, das heißt das Evangelium, denn der Heilsplan Gottes, merken, das ist ein Skandal, wenn ich dazu stehe. Das kommt nicht gut an in der Gesellschaft. Denken wir an die ersten Christen, wenn wir die Apostelgeschichte aufschlagen, die ersten Kapitel, was ist da geschehen? Da sagt Petrus, im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen als der Name Jesus, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Das ist mutig. Und was löst das aus? Ein Skandal. Die wurden deshalb geschlagen, gedemütigt, ins Gefängnis geworfen, bedroht und dann kamen die ersten Märtyrer. Stephanus, der gesteinigt wurde wegen dieser Botschaft, Jakobus, der Zweite, und dann ging das weiter. Mama, denke, es wäre schon einfacher, wenn wir uns einfach der Welt anpassen könnten. Weißt du, so einfach im Strom der Meinung treiben lassen, oder? So, wenn wir Kollegen zusammen sind oder so. Ah, ist alles gut, was die da vertreten, alles gut. Man merkt, nein, der Heilsplan Gottes ist in dieser Welt ein Skandal und er bleibt ein Skandal. Jesus allein der Retter. Dieser ganze Plan, sein Erlösungswerk am Kreuz, der Glaube an ihn als Erlöser. Und da gibt es offenbar Menschen, nein, das kann ich nicht weiter so vertreten. Dann fängt man an, Kompromisse zu machen und sich anzupassen und dann irgendeinmal ist man ganz weg. Aber das Zweite, was ich hier auch noch sehe, ein Skandal, er selbst, nicht nur die Umwelt ärgert sich über das Wort, sondern er selbst, der das aufgenommen hat, ärgert sich plötzlich über dieses Wort. Es wird ihm irgendwie zum Skandal, er wird damit nicht fertig mit der Klarheit, zum Beispiel die klaren Vorgaben im sexualethischen Bereich. Ja, oh nein, das kann man doch nicht heute so sagen. Und man fängt sich an, über das Wort zu ärgern, wird einem zum Fallstrick. Bis hin, das ist etwas, das mich auch bewegt, dass sich Menschen anfangen zu ärgern über die Gemeinde. Vielleicht wurde man verletzt in der Gemeinde und dann ärgert man sich darüber und dann ärgert man sich über die Gemeinde. Oder man sieht so viel Unvollkommenes in der Gemeinde. Ganze Unvollkommenheit einer Gemeinde und es gibt wirklich keine vollkommene Gemeinde und dann wird die Gemeinde wie zum Ärgernis. Man verlässt dann die Gemeinde. Eine ganz Schlaue sagen dann, ich gehöre jetzt zur weltweiten Gemeinde, aber die Bibel spricht so klar von der örtlichen Gemeinde. Ohne örtliche Gemeinde wäre nach 2 Generationen Christsein das Evangelium von diesem Erdboden verschwunden. Die Bibel ist voll. Können wir mal an einer anderen Stelle ausführen von der örtlichen Gemeinde. Wenn das übersieht, der ist wie ein Fisch im Ozean und sich fragt, wo das Wasser ist. Aber das kann man, ich erlebe das einfach immer wieder, Menschen, die sich ärgern und dann abhängen. Abhängen auch, Frucht zu bringen, weil der Plan Gottes ist, dass ich in der Gemeinde Frucht bringe, in Verbund mit anderen Christen. Jesus sagt hier, das eigentliche Problem ist eben, dass sie nicht in die Tiefe wachsen, keine Nahrung haben, diese Feuchtigkeit nicht aufnehmen, es nicht zur Entfaltung kommt und deshalb sind sie nicht gewachsen. Und hier einfach ein kurzer Gedanke. Für mich ist dieses in die Tiefe wachsen, verwurzelt sein in der ewigen Dimension, die Jesus uns geöffnet hat. Wer Jesus nur als Glücksbringer hier auf dieser Welt sieht, der wird von Jesus enttäuscht werden, weil er eben nicht das vollkommene Glück in diese Welt bringt. Jesus bringt uns das vollkommene Glück, die vollkommene Erlösung für die Ewigkeit. Und diese Dimension, weshalb folge ich Jesus nach? Weshalb freue ich mich an Jesus? Weshalb bin ich zu tiefer Dankbarkeit ihm gegenüber verbunden? Weshalb bin ich bereit, sogar Leiden auf mich zu nehmen, Opfer zu bringen um Jesu willen? Weil er mir den Himmel geöffnet hat für alle Zeiten. Das ist der Grund. Und wenn man dies verliert, dann ist das wie eine Wurzel, die keine Nahrung mehr bekommt. Da verliert man die Motivation. Und das ist das Entscheidende hier. Ja, ich möchte, oder nein, Jesus möchte eigentlich, dass ich ein Leben lang dieser Same aufgehen lasse. Nicht, wisst ihr, so 20 Jahre wirklich treues Christsein und so nach 20 Jahren, naja, ist genug jetzt, ist einfach genug jetzt, lasse ich das wieder verdorren, sondern beharrlich dranbleiben. Das einige Gedanken zu diesem zweiten Feld, wo Jesus uns einfach vor Augen führt, das ist eine Gefahr. Die Schwierigkeiten, die Lasten des Lebens sind eine Gefahr. Und wir brauchen diese Verankerung, dieser Blick in die Tiefe, in die Ewigkeit. Das nächste Mal werden wir das dritte Feld betrachten. Also, ich habe den Eindruck, als Jesus dieses Gleichnis erzählte, lebte er schon im 21. Jahrhundert. Treffender kann man das 21. Jahrhundert oder das Christsein im 21. Jahrhundert nicht beschreiben, als Jesus es im nächsten Feld beschreibt. Das ist dann ja wirklich das herausforderndste Feld, das wir betrachten. Das, was wahrscheinlich am meisten unser Herz berührt, bei mir auf jeden Fall, auch Dinge aufzeigen, pass auf, mega spannend. Das ist einfach Jesus, oder? Ewiges Wort, das hatte damals seine volle Wirkung, seine volle Gültigkeit und es ist heute haargenau gleich aktuell, haargenau gleich treffend. Wir leben völlig andere Lebensumstände und dieses Wort trifft uns total. Und passt genau in unsere Situation und darf uns zur Hilfe werden. Jetzt stimmen wir in ein Lied ein und gehen dann zum Abendmahl über. An ihrer Stelle hast du ein Lied auf dich genommen. Also an meiner Stelle hast du ein Leiden auf dich genommen. Und da werfen wir jetzt einen Blick in diese Ewigkeit. Also das, was Jesus für uns getan hat, wenn wir dann das Abendmahl feiern, tun wir das ganz bewusst. Das ist der Preis, den Jesus bezahlt hat. Wir führen uns das vor Augen und das hilft wirklich in die Tiefe zu gehen. Danke.